willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom. Energiewende, jetzt ist ja unser Motto. Und da haben wir heute einen ganz hervorragenden Gast, denn wir sprechen mit jemandem, der die Solarbranche von innen kennt wie kaum ein anderer. Dr. Gunther Erfurt ist heute bei uns zu Gast. Er ist Physiker, war viele Jahre bei SolarWorld aktiv und zuletzt Geschäftsführer von Meyer Burger. Da sollte es jetzt spätestens bei vielen klingeln. Ja, das ist einer der letzten großen europäischen Modulhersteller und er kennt die Technologie, die Politik dahinter und er kennt vor allem China, den Ort, an dem die Zukunft der Photovoltaik heute schon gemacht wird.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Gunther und ich haben schon einige Videos zusammen gemacht. Wie sieht es wirklich aus weltweit und in China mit der Energiewende? Warum ist das Land so unglaublich schnell bei dem Ausbau der Erneuerbaren? Und warum tun wir uns hier so schwer und diskutieren tatsächlich noch über Atomkraftwerke? Was hat das technologisch, aber auch wirtschaftlich und vor allen Dingen geopolitisch für Folgen, wenn wir nicht versuchen, da irgendwie mitzurennen? Darüber wollen wir heute sprechen. Laufen wir vielleicht gerade Gefahr, bei der Energietechnologie der Zukunft brutal abgehängt zu werden? Ich freue mich, dass du hier bist, lieber Gunther, und auch einen ganz lieben Dank an den heutigen Sponsor des Videos, der das Video überhaupt möglich macht.
Felix und ich freuen uns riesig darauf, dass wir GoE jetzt als Kanalpartner begrüßen dürfen. Vielen Dank für die Unterstützung unserer Inhalte. Und wir unterstützen euch auch gerne zurück. Ich habe hier schon so eine GoE Gemini, die man fix installieren kann. Übrigens, morgen ist der Elektroinstallateur bei mir und macht die dran. Ich werde natürlich ausführlich darüber berichten, wie meine Erfahrung ist, ist natürlich smart. Vor allem, wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat, kann man PV-Überschuss laden. Also alles wird Strom vom Dach in das Elektroauto und es geht noch weiter. Die haben sogar eine coole mobile Wallbox, die Gemini Flex. Die kann man dann überall hin mitnehmen. Könnte man auch als Wallbox zu Hause benutzen und für unterwegs. Dann spart man erst recht Geld. Und da haben sie so der genialen Adapter hier noch dazu. Das heißt, ich kann an der Schoko-Steckdose laden, an der Starkstrom-Steckdose, an der Camping-Steckdose. Also, egal wo man zu Hause ist oder unterwegs ist, man ist immer perfekt aufgeladen und das auch noch smart und günstig. Check das mal aus.
Gunther, schön, dass du da bist. Erstmal ein offizielles Hallo hier.
Danke euch für die Einladung, lieber Robin, lieber Felix.
Also das ist wirklich großartig, dass du uns jetzt Einblicke gibst. Du warst ja viele Jahre in führenden Positionen in der Solarbranche. Viele, die in der Branche sind oder eigentlich alle, konnten es eigentlich ja auch nicht ignorieren. Ja, der Aufstieg Chinas zur Solarsupermacht. Wie hast du das persönlich erlebt?
Ja, das ist schon ein sehr, sehr langer Prozess in China, den Europa und inklusive auch ich seinerzeit unterschätzt haben. Das Ganze begann ja schon 2005, 2006, 2007, als die ersten Bemühungen in China abzusehen waren. Dabei hat man damals ganz stark nach Deutschland geschaut, weil Deutschland zu dem Zeitpunkt das Land war, das alles richtig gemacht hat. Und es sind viele Dinge kopiert worden in China und dann begann das Ganze langsam gefährlich zu werden für die europäische Industrie. Aber wir haben immer alle noch gedacht, das wird sich schon irgendwie lösen lassen und mit Fraunhofer und anderen Forschungsinstituten können wir unsere Entwicklungen da einbringen. Das hat nicht funktioniert und können wir sicher noch im Detail drüber sprechen, aber es hat vor allem etwas mit Industriepolitik zu tun, gar nicht damit, dass wir irgendwie technologisch den zu großen Abstand bekommen haben, sondern es ist die konsequente Industriepolitik und Energiepolitik, die China macht.
Und die Inkonsequente, die wir machen.
Das ist dann im Umkehrschluss absolut richtig. Wobei das auch natürlich nie irgendwie schwarz-weiß ist. Also ich hatte ja schon gesagt, Deutschland hat in den 2000er Jahren eine Vorbildfunktion gehabt für die gesamte Welt. China hat in großen Teilen das Erneuerbare-Energien-Gesetz kopiert, wie viele, viele andere Länder auch, weil verstanden wurde, dass eine neue Energietechnologie natürlich nicht von heute auf morgen sofort ökonomisch erfolgreich sein kann. Das gilt übrigens für jede neue Technologie, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die es sofort schaffen, Geld abzuwerfen. Und das ist gefördert worden mit dem Hintergrund der im EEG eingebauten Degression. Das heißt also, Jahr für Jahr wurde die Förderung immer weniger. Allerdings ist auch die Förderung in Deutschland zu langsam abgeschmolzen. Das ist tatsächlich ein Vorwurf, den man machen könnte, aber auch wiederum nicht so richtig, denn die Photovoltaik hat sich einfach in einer Geschwindigkeit nach vorne bewegt, technologisch und damit auch ökonomisch, dass der Gesetzgeber so schnell gar nicht hinterherkam, das erneuerbare Energiegesetz anzupassen. Es hat aber in der Folge dazu geführt, dass wir im Jahr 2000, also zwischen 2010 und 2014 natürlich diesen Rollback erlebt haben unter Philipp Rösler und Peter Altmaier, die nämlich genau diese Schwäche, dass die Photovoltaik sich schneller positiv entwickelt hat ökonomisch und das EEG, das heißt der Gesetzgeber, zu langsam hinterherhinkte, ausgenutzt haben und haben gesagt, das ist eine reine Überförderung und das funktioniert nur, wenn es subventioniert ist, was in Summe nicht richtig war und trotzdem ist es genutzt worden, um das Ganze einzubremsen. Und ich fürchte ein Stück weit, dass wir aktuell vor dem nächsten Rollback stehen könnten. Aber auf der anderen Seite bleibe ich da Optimist, als der ich bekannt bin in der Branche, hoffe ich zumindest. Denn wir haben einen ganz anderen Status der Erneuerbaren. Das ist wirklich großindustriell mittlerweile in der Nutzung. Und ihr seid ja auch auf jeder Messe, die es lohnt, wo es sich lohnt hinzugehen. Und da sieht man ja, wie was Realität im Moment in der deutschen, der europäischen, weltweiten Energiewirtschaft bedeutet in Bezug auf die Erneuerbaren. Das jetzt nochmal zurückzurollen, um noch irgendwie 5 Jahre mit Gas, mit subventioniertem Gas Geld zu verdienen, das kann man gerne versuchen. Ich glaube aber nicht, dass es eine durchschlagende Wirkung haben wird auf den Erfolg der Energiewende.
Es ist nur eine große Gefahr, oder? Also man muss sich ja vorstellen, dass jetzt im Grunde die Weichen gestellt werden für die nächsten 50 Jahre Technologie. Also welche Technologie man nutzt und weltweit. Also um euch mal so ein paar Dinge aufzuzeigen, ist die größten Investitionen seit 2-3 Jahren sind, die weltweit getätigt werden, gehen nicht in Erdöl oder Erdgas oder irgendwelche Aufbau von irgendwelchen Industrien, sondern gehen in die erneuerbaren Energien. Also weltweit, muss man sagen, sind das exponentielle Kurven, die dort massiv zu einem Ausbau der Erneuerbaren führen, auch durch diese Kostendegression. Und jetzt ist meine Frage an dich, lieber Gunther, was sind denn so die Key-Faktoren für die chinesischen Hersteller? Ist das nur diese Skalierung und dass sie jetzt so billig geworden sind oder steckt da auch noch mehr dahinter? Weil ich weiß auch, dass ein unglaublicher Swift stattgefunden hat von Patentanmeldungen, die früher alle aus Europa und Amerika kamen, ist es jetzt plötzlich China, die da massiv Patente anmelden. Und das zeigt ja ganz gut, wo die Innovationen der Zukunft dann irgendwie herkommen. Kann das sein?
Ja. Also bevor ich das beantworte, vielleicht ganz kurz noch ein Kommentar auch zu den Investitionen in erneuerbare Energien. Was mich wirklich absolut umgehauen hat, ist das Niveau der weltweiten Subventionen, die nach wie vor in die Fossilwirtschaft gehen.
Ja.
Das sind nicht Milliarden, sondern das sind Billionen, die jedes Jahr an direkten und an indirekten Subventionen in diese Branche gehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass, wie gesagt, nichts im Leben ist schwarz-weiß, aber grob zusammengefasst ist der fossile Energiecase heute nur noch möglich aufgrund von übermäßigen Subventionen. Und es wird im politischen Raum aber leider genau in die andere Richtung gedreht, dass die Systeme, die von ihren sogenannten Stromgestehungskosten, kompliziertes Wort, also wie viel kostet eine Kilowattstunde erzeugter erneuerbarer Strom, die Fossilenergie und Kernkraftwerke sowieso um Welten schlagen. Und man framet das aber genau in die andere Richtung, dass die Erneuerbaren den Strom teuer machen. Wir sind einfach in einer Übergangsphase, wo alt gegen neu getauscht wird und dort entstehen teilweise Kostendopplungen. So kann man das vielleicht einfach sagen. Aber das ist so ein politischer Move gerade, das der Allgemeinheit so zu verkaufen, als wären die Erneuerbaren schuld. Also das ist Unsinn. Die Frage zur, was hat den Erfolg der Erneuerbaren wirklich bedingt? Also wenn man wirklich mal den gesunden Menschenverstand ansetzt, und da kann ich nur jeden ermutigen, der vielleicht auch nicht aus der Branche stammt und hier einfach mal zuhört. Wenn ich ein Solarmodul baue, jeder hat es schon mal gesehen, das ist faktisch eine Platte, die ist 2 Quadratmeter plus minus groß und dort sind Halbleiter, Bauelemente drin, eine Silizium-Solarzelle in der Regel. Die wird auch mit einem gewissen Energieaufwand hergestellt, der aber immer weniger wird, weil die Produktionseffizienzen immer besser werden. Und dann legt man das Ding aufs Dach und produziert Strom. Ich habe ein Haus, das ist von März bis November, fast bis in November ist das 100% energieautark. Und dann haben wir im Winter sicher ein Thema, reden wir noch drüber, wie man das lösen kann. Und da raucht nichts, da muss nichts geschmiert werden, das muss man nicht mal sauber machen, weil das macht der Regen. Das, zurück zum gesunden Menschenverstand, logischerweise ist das effizienter als ein System, wo ich erstmal im schlimmsten Fall einen Krieg führen muss, um an eine Erdölquelle ranzukommen. Und dann muss ich dort Türme bauen, dort muss ich Leute in die Wüste schicken, die das Zeugs ausbuddeln. Man muss es mit großem chemischen und energetischen Aufwand in die Produkte umwandeln, die wir letztlich dann in unseren Tank füllen oder in die Heizung. Das kann gar nicht günstiger sein. So, das ist mal Nummer eins. Nummer zwei, ein interessantes Narrativ, was sich also wacker hält in unserer Branche, ist, dass China das Ganze nur gelungen ist durch die Skalierung. Das ist ökonomischer Unsinn, das stimmt einfach nicht. Der größte Teil der Kostensenkung der Photovoltaik und übrigens auch in der Windenergie und in anderen erneuerbaren Energietechnologien kommt durch die technologische Verbesserung. Als ich vor einem Vierteljahrhundert meinen ersten Job angetreten habe als Entwicklungsingenieur, damals bei SolarWorld, da waren wir stolz wie Bolle, wenn da mal eine Solarzelle dabei war, die 13% Wirkungsgrad hatte. Solarzelle. Und das Solarmodul hatte vielleicht 11 oder so in der Region.
Krass.
Das würde sich heute gar niemand mehr trauen zu verkaufen. Nicht mal irgendwie im Baumarkt oder für ein Campingauto oder sowas. Und heute kann man Solarmodule kommerziell kaufen. Die haben 10% mehr Wirkungsgrad. Die Branche macht in einem Jahr durchschnittlich 0,5% an Wirkungsgradsteigerung. Deswegen passt meine Erzählung auch zu meiner eigenen Historie. Also 20, 25 Jahre, 10% mehr. Das ist so ein steinernes Gesetz der Photovoltaik. Kann man sich also heute schon ausrechnen, wo wir in 10 oder 20 Jahren sein werden mit Solarmodulen. Das wird sich so fortsetzen.
Aber wo sind wir denn heute? Bei 20-25% jetzt schon dann?
22%? Naja, also man kann kommerziell beste Solarmodule kaufen, die sind schon in der Größenordnung von 24% unterwegs. Das ist jetzt noch nicht die breite Masse, aber durchschnittlich ist das, also wer ein Modul kauft, das unter 22% hat, der hat vielleicht nicht so richtig die Augen aufgemacht beim Kauf. Also es ist schon Wahnsinn.
Also ganz einfach gesagt, auf die gleiche Fläche produzieren die doppelt so viel Strom wie die vor 20 Jahren. Das ist halt einfach schon eklatant.
Ah, okay. Also das heißt, die Technik ist besser geworden. Die Wattzahl von einem Modul von vor 20 Jahren war vielleicht 180 und heute ist es 450 Watt. Aber gleichzeitig sind auch die Kosten für das Modul dramatisch gesunken. Kann man das, also sozusagen, das eine ist passiert und das andere, also günstiger und besser.
Ja, aber deswegen reite ich auf der Technologie so rum. Ein Solarmodul hat eine Glasscheibe, dahinter sind Solarzellen, in Aluminiumrahmen ringsherum und zwei Kabel, die das Ding anschließen, so mal ganz vereinfacht. Und Kabel gab es auch schon vor 20 Jahren. Da ist eine Industrie dahinter, die hat das schon ausskaliert. Es gab auch schon lange Glas, nämlich für Gebäude. Das heißt, die Kostendegression bei diesen Komponenten, die ist gar nicht so extrem stark gewesen. Aber wenn ich eben hinter die Glasscheibe vor 20 Jahren 13% Solarzellen gepackt habe und heute 24, dann habe ich eine Kostenverdünnung über die berühmten Euro pro Wattpeak. Das ist ja unsere Metrik, die in der Photovoltaik Anwendung findet. Und damit kann ich die Herstellkosten verdünnen, indem ich einfach immer mehr Leistung aus dem Modul raushole. Weil der Aluminiumrahmen, der war auch vor 20 Jahren an dem leistungsschwacheren Modul dran. Und deswegen sage ich, der Großteil der Kostendegression kam über die Technologieentwicklung und natürlich kommt auch immer etwas durch die Skalierung. Aber die Skalierungseffekte, es ist nicht richtig, dass man eine Fertigung, wenn man die von 10 Gigawatt auf 100 Gigawatt skaliert, dass man dann entsprechend prozentual die Kosten reduziert. Also es gibt sogar gegenteilige Effekte, wenn nämlich dann so eine Riesenfertigung wie heute nur zur Hälfte ausgelastet ist. Dann kostet das den Hersteller richtig viel Geld. Also da machen wir es uns manchmal in Europa ein bisschen zu leicht. Also zu merken, Größenordnung 60-70% der Kostenreduktion in den letzten zwei Jahrzehnten kam über Technologieentwicklung und der kleinere Anteil über die Skalierung in China. Und das Traurige dabei ist für uns Europäer, dass ein Großteil der technologischen Entwicklungen aus Europa stammt. Und zwar dort vor allem aus Deutschland. Und wir haben das nach China gegeben, um uns, naja, mal einfach gesagt, heute und in der Zukunft in Zweifel die Hosen ausziehen lassen zu müssen.
Eine ganz kurze Sache muss ich noch kurz dazwischen werfen, Robin, bevor du jetzt die nächste Frage stellst. Du hast gerade gesagt, indirekte und direkte Subventionen. Wer sich damit beschäftigen möchte, in seinem Buch hier, Männer, die die Welt verbrennen, redet Christian Stöcker von 1,2 Billionen Dollar pro Jahr direkter Investitionen, also Vergünstigungen für Diesel oder irgendwas oder Biodiesel. Und indirekte Subventionen sind es über 2 Billionen. Also ich kann euch dieses Buch nur ans Herz legen, wenn ihr da etwas mehr drüber wissen wollt oder auch das Buch Strom hier von Tim Meyer. Also vielleicht, lieber Gunther, schreibst du auch noch mal ein Buch. Das wäre wahrscheinlich auch hochgradig spannend zu erfahren.
Habe ich tatsächlich auf meiner Liste.
Ja, okay. Sehr, sehr gut.
Dann kommst
gut.
du wieder, wenn es da ist, das Buch. Das heißt aber ja, jetzt im Umkehrschluss, wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, das ist jetzt gar nicht, weil das ist ja immer so dieses Ding, das aufgemacht wird, ja, die Solarmodule werden ja alle in China produziert, weil wir können das ja gar nicht mit den Kosten und China als der große Meister der Produktion und so weiter und so fort, das ist ja dann völliger Mist. Das heißt also, natürlich ist es möglich, wenn ich dem folge, was du sagst, dass wir hier auch in Europa wundervoll Solarmodule produzieren können und auch wirklich attraktiv und günstig, wenn wir uns eben darauf konzentrieren, dass die Technologie weiter vorangetrieben wird, worin wir ja sowieso gut sind. Das ist ja eine Tragödie, dass es nicht stattfindet. Das ist ja eine der wichtigsten neuen Wirtschaftszweige meiner Meinung nach überhaupt. Neu ist es nicht mehr, aber.
Ja, ne? Wie viele Jobs hatten wir denn da? Kannst du ja vielleicht mal sagen, als Ergänzung noch zu Robin.
Naja, also in Summe kann ich mich erinnern, dass wir über 100.000 Jobs verloren haben in der ersten Phase des Rollbacks, also Philipp Rösler, Altmaier und dort den Großteil in dem produzierenden Gewerbe. Insgesamt hat natürlich der Sektor durch das starke Wachstum, also wir haben 17 Gigawatt teilweise zugebaut in einem Jahr in Deutschland, das ist wirklich ein Riesenerfolg, auch wenn ich natürlich da eine Träne vergieße, weil da faktisch kaum ein Modul dabei war, das aus Europa stammte, sondern das ist alles, das ist sehr viel Geld nach China gewandert, aber trotzdem. Und in der Branche sind heute natürlich mehr Leute unterwegs, allerdings eben nicht in der Upstream-Wertschöpfung, sondern mit Installation beschäftigt, was ich jetzt nicht schlecht reden will. Ne? Also China, wenn man sich mit der Historie beschäftigt, hat schon erkennbar in den 2000er Jahren, in den späten 2000er Jahren offen kommuniziert, dass das Thema industriepolitisch für das Land eine Schlüsseltechnologie darstellt und nicht nur Solar, sondern auch Wind, Elektroautos, Batterietechnologie. Und dann ist konsequent investiert worden und man hat natürlich die Branche auch geschützt und macht das bis heute. Mhm. Das heißt, wer sich im Markt gerade auskennt, Solarmodule sind mindestens in Europa, woanders auf der Welt nicht, aber in Europa spottbillig. Also auf der Intersolar im Mai habe ich Angebote gekriegt, wenn man da so als Laufkundschaft durch die Gänge läuft und es kommen chinesische Unternehmen raus, die werfen einem Module für 7 Cent pro Wattpeak hinterher. Fraunhofer hat vor kurzem nochmal eine Studie aktualisiert und ist, wenn ich mich recht entsinne, auf beste Herstellkosten in China, wirklich beste, von 15 Cent gekommen. Mhm. Wenn in der Fertigung nicht voll ausgelastet ist, kann das auch gerne in Richtung von über 20 Cent mal gehen, weil man trotzdem ja fixe Kosten hat, die nicht verdünnt werden durch die Masse. Und trotzdem verkaufen die das. In Europa ist dann immer der Umkehrschluss, weil wir das alle in unseren BWL-Studiengängen so lernen, wenn so eine Situation eintritt, unterausgelastete Industrie, dann kommt es zur großen Konsolidierung. Habt ihr irgendwas mitgekriegt, dass irgendwas konsolidiert in China? Da passiert außer kleinere Firmen, die wir noch nie gehört haben, gar nichts, weil die Unternehmen alle miteinander staatlich so unterstützt werden, dass eben diese strategisch wichtige Industrie auch in China bleibt. Und es gibt ja Ansätze weltweit, das zu ändern. Das heißt, Europa hatte diesen Ansatz auch. Das war ja auch ein Grund, warum Meyer-Burger Vollgas gegeben hat und am Ende, man muss es ganz klar sagen, auch verarscht worden ist von der Politik. In Indien und in den USA ist das anders gelaufen, mindestens mal Stand heute. Und diese Länder haben sich eine Solarindustrie wieder zurückerkämpft und produzieren jetzt im großen Maße selbst Solarmodule und zukünftig hoffentlich auch Solarzellen. Und wenn wir in Deutschland nicht produzieren könnten, also ich verstehe das Argument immer gar nicht. Wir sind ein Industrieland und wir produzieren in dem Land Autos, wir produzieren auch Massenprodukte in großen Mengen. Wir sind stark in Automatisierungstechnik und im Großraum Shanghai kosten Ingenieure anteilig das Doppelte von dem, was man in Deutschland bezahlt. Also die Mehr vom Billiglohnland China, die ist auch schon seit mindestens 5 Jahren Geschichte. Mhm. Es hat schlicht und ergreifend etwas mit politischen Prioritäten zu tun und natürlich auch mit einem Schutz, den man der eigenen Industrie mindestens mal in einer Wachstumsphase gibt. Und das ist in Europa leider 2-mal nicht erfolgt und die Konsequenzen, die haben wir jetzt.
Also du hast gerade was gesagt, da hat es mich ja fast umgehauen, aber ich kann es nachvollziehen, wo du gesagt hast, wir wurden verarscht, da musst du uns vielleicht hoffentlich doch mal was dazu erzählen, weil das klingt ja schon spannend. Ich kann sagen, gehe ich direkt mal vor, ich habe mich auch richtig verarscht gefühlt und zwar habe ich dann noch, ich weiß nicht in welchem Jahr, das war schon einige Jahre her, da war der Altmaier nämlich noch der Wirtschaftsminister hier unter Merkel und dann kam der wirklich auf den Bundesverband der Erneuerbaren Energien, die machen einmal den Jahreskongress, das ist hier in Berlin, ja, und dann war tatsächlich angekündigt, der Altmaier kommt, ja, es war natürlich ein Riesenbohai, ja, so, oh, wow, der Wirtschaftsminister kommt, mit seiner ganzen Delegation oder was das da war, kam er dann da an, hat sich dann auf die Bühne gestellt vor die versammelte erneuerbare Energienbranche, hat eine brennende Rede gehalten für die erneuerbaren Energien und was das denn, wie wichtig das ist und sowas, und ich war noch ein bisschen grün hinter den Ohren, habe mir das angehört und der Saal hat applaudiert und sich gefreut und ich habe auch gedacht so, oh super, ja, es geht voran, das ist ja klasse. Und ich glaube, so 3 Wochen später hat er dann die Solarindustrie endgültig getötet mit den Gesetzen und das hat mich völlig umgehauen. Ich bin darauf überhaupt nicht klargekommen. So, das war so, wer macht denn sowas? Wer stellt sich denn vor die gesammelte Branche? Dann bleib doch wenigstens fern und halt die Klappe. Jetzt, sorry, wenn ich das so deutlich sage. Aber du kannst dich doch nicht hinstellen vor die gesammelte Branche, deine brennende Rede halten und ein paar Wochen später den ganzen Zweig einfach abtöten. Das ist doch brutal. Das ist doch, also ich meine, falscher, sorry, aber man kann ja nicht mehr falscher sein, oder? Also
ja, das ist in der Tat nicht zu verstehen. Und ich glaube auch mindestens mal in meinem Umfeld, und da rede ich jetzt nicht nur über die Solar- und erneuerbaren Energien-Experten, sondern auch so über ganz normale Menschen außerhalb der Branche, habe ich da auch nur Kopfschütteln geerntet. Also ich hab nicht einmal irgendeinen Menschen erlebt, der gesagt hat, war richtig so und es funktioniert sowieso alles nicht. Und Felix, du hast uns ja besucht seinerzeit bei Meyer Burger und hast auch die Fertigung gesehen. Also ich bezweifle, dass es Standard ist in Automatisierung und in Fertigungsexpertise und Effizienz, was in der Solarindustrie geschaffen wurde im Vergleich zu vielleicht durchschnittlichen anderen Unternehmen, ohne dass ich da irgendjemand schlecht reden will. Aber es sind alles neue Investitionen gewesen. Das sind de facto mindestens mal die Solarzellenfertigung mehr oder weniger unbemannte Fertigungen gewesen. Da hast du mal 3, 4 Leute gehabt, die sind durch die Gänge gegangen und haben einfach nur geguckt, dass die Maschinen ordentlich rattern. Und sowas dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als damaliger Bundesfinanzminister Christian Lindner als Low-Tech zu bezeichnen, der sozusagen weg kann. Das hat der Mann gemacht. Das hat der Mann in 24 im März zum Besten gegeben. Noch mit dem Hinweis, dass man die Wechselrichterhersteller doch besser schützen sollte aus Gründen der Cybersecurity und diesen Dingen, was ich voll unterstütze. Aber auch da ist nichts passiert. Das hat mich schon wirklich sehr, sehr erschüttert. Also das, wie deutsche Politiker deutsche Industrie kaputt machen können. Das verstehe ich nicht. Also wie man überhaupt als Politiker Industrie schädigen kann, das verstehe ich auch nicht. Aber im eigenen Land, man stellt sich gegen das eigene Klientel und das hat natürlich auch in den eigenen Reihen zu großer Enttäuschung geführt, auch politisch. Also und da rede ich über den ganz normalen Werker, der im Schichtdienst bei Meyer Burger gearbeitet hat. Da waren super viele Leute dabei, die haben natürlich der Ampelregierung vertraut und Stimmen gegeben, ob nun rot, grün oder gelb, ist erstmal egal. Und dann stellt man 500 Leute ein in dem Werk in Freiberg in Sachsen, um sie wenige Jahre später alle wieder zu entlassen, weil das Thema politisch nicht gewollt ist. Das war schon wirklich ein krasser Move und ich habe da auch in der Tat eine Weile gebraucht, um das auch für mich selber, um damit irgendwie klarzukommen. Also das ist so unlogisch gewesen und natürlich mit den Konsequenzen, die wir jetzt sehen. Also man hat immer gerne Meyer Burger natürlich so als das Flagship mindestens im medialen Raum gesehen. Das ist auch richtig so gewesen oder korrekt so gewesen, weil Meyer Burger auch viel gemacht hat medial und als so Sprecher der Branche auch wahrgenommen bzw. von weggeschickt wurde. Aber es hat ja alle betroffen. Solawatt produziert nicht mehr, Aleo hat eingestellt, Hackert hat eingestellt. Es gibt noch ein paar ganz kleine Nischenplayer, die haben irgendwie 50 Megawatt Fertigung. Das ist schön, aber das hat keinerlei systemischen Charakter. Und das ist schon ein großes Versagen, weil ihr habt es jetzt mehrfach auch gesagt, dieser Industrie gehört die Zukunft, dieser Energiegewinnungstechnologie gehört die Zukunft. Und wenn ein Segment in den Erneuerbaren so wackelt, wie es die Solarindustrie macht, dann haben natürlich auch die anderen Branchen Grund zur Sorge. Wird es bei uns genauso passieren? Ich meine, im Batteriebereich, Northvolt ist mit Sicherheit, da ist sicher auch in dem Unternehmen einiges nicht gut gelaufen. Das ist im Übrigen in jedem Unternehmen so. Also ich würde auch nie behaupten, dass ich in meiner beruflichen Karriere fehlerfrei gearbeitet habe und die anderen sind nur schuld. Das ist gar nicht die Aussage. Aber eine Industrie braucht immer Rahmenbedingungen. Und die mehr vom es regelt alles der Markt, das gab es noch nie und das wird es auch nie geben. Es gibt immer staatliche Beeinflussung, industriepolitische Beeinflussung von Branchen und die muss es auch geben. Und die ist eben hier nicht geschehen und leider auch nicht unter der Ampel.
Aber das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ich das mal so zusammenfasse. Wir haben hier eine super geniale Solarindustrie, tolle Entwicklungen, Innovationen, die auch die Zukunft ist und auch wirtschaftlich ganz klar sich abbilden lässt, dass das die Zukunftstechnologie, Energietechnologie ist, die für uns alle den Strom günstiger machen, die unser Land wirtschaftlich voranbringt. So, das sind jetzt erstmal die Fakten. Fakt ist aber dann auch, dass es von der Politik, egal jetzt von wem, ja, da kann man sich ja mal ein bisschen umhören und umschauen, dass es von klaren Politikern sehr deutlich, ganz bewusst verhindert und zerstört wurde durch diese Politik. Also dieses Märchen, das muss ich wirklich mal endgültig ausradieren, das wäre mir ganz wichtig, so von wegen, das ist ja politisch gewollt hier die erneuerbare Solarenergie und das habe ich auch bei den Elektroautos, das ist ja alles von oben, so nach dem Motto, so ein politisches Diktat ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Es ist so, dass das eigentlich das nächste wirtschaftlich sinnvolle ist, aber ganz bewusst strategisch verhindert wird aus Gründen, dass da klar dann andere Unternehmen dann vielleicht darunter leiden würden sonst und natürlich da spielt dann viel Geld eine Rolle und so weiter und so fort. Das kann man definitiv unterstellen. Aber es ist einfach ganz klar Fakt, dass da nicht das sich einfach so entwickelt, sondern dass das ganz bewusst in Richtungen gelenkt wurde und ganz bewusst weggelenkt wurde, wenn wir jetzt über die Solarindustrie sprechen. Und das ist natürlich erstmal, wir wollen uns jetzt auch nicht zu lange politisch auf dem Punkt aufhalten. Wir gehen auch gerne weiter technisch, aber das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und das ist schon echt ein Hammer. Und das ist nicht nur so ein Gefühl in uns drin. Also das muss man auch mal allen sagen, die jetzt zuhören. Nein, das ist nicht nur euer Bauchgefühl und das ist nicht nur eure persönliche Beobachtung, sondern das ist genau so passiert.
Aber es gibt wie immer im Leben auch Grund für Optimismus und für Hoffnung.
Yay!
Also in Europa werden aktuell ungefähr 300.000 Solarmodule pro Tag verbaut. Und die kommen alle aus China in einem großen Seekontainer, also so eine LKW-Länge, kann man sagen, sind 900 Module. Kann jetzt jeder gerne mal im Kopf ausrechnen, wie viele Güterzüge täglich durch Europa fahren oder LKWs mit Solarmodulen. Und die kommen alle aus China. Das heißt, die werden umweltunfreundlich mit großen Schiffen durch die Gegend gefahren. Wir sind geopolitischen Spannungen ausgesetzt. Also die Europäische Union, jetzt komme ich mal zum Punkt, hat erkannt, dass das ein Problem ist. Und deswegen wurde im Jahr 2023 der sogenannte Net Zero Industry Act verabschiedet. Es ist ein europäisches Gesetz, das ist bindend für 27 Mitgliedsländer. Und es ist vor 2 Wochen Größenordnung eine, ich nenne das mal eine Umsetzungsverordnung erschienen, in der festgelegt wurde, wie da bestimmte Details drin gemacht werden. Damit das Ziel erreicht wird, bis 2030 spätestens zwischen 30% und 40% dieser kritischen Infrastruktur, Solarmodule, Windräder, Batterien, alles, was wir brauchen, in Europa herzustellen. Und das heißt, ist noch nicht alles verloren. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Solarbereich in Europa, die kriegen schon wieder eine kleine Euphorie, dass auf Basis dieses Net Zero Industry Act, wie gesagt, geltendes europäisches Recht, doch eine Renaissance möglich sein wird. Und ich glaube auch dran. Also aller guten Dinge sind 3. Wir haben es jetzt 2-mal probiert. Das hat nicht geklappt. Aber ich sage euch auch voraus, wenn da so ein neuer Ruf erschallt und man hat eine Chance, die Solarindustrie und auch andere Industrien, Batterie und all die Dinge in Europa aufzubauen, das wird sofort wieder Ingenieure und Leute begeistern. Ich habe das ja selber erlebt, hätte es nie geglaubt, wer da alles wieder zurückgekommen ist und wollte an diesem Traum mitarbeiten. Also ich würde nicht alles wegwerfen. Wir haben eigentlich eine gute europäische Gesetzeslage gerade und schauen wir mal, was unsere Bundesregierung daraus macht.
Aber wir haben sie erstmal jetzt pleite gehen lassen, um dann nochmal auszuprobieren. Das ist halt schon ein bisschen dumm auch, ne, muss man sagen.
Und man muss sich auch leisten können.
Ne? Man muss ja auch sehen, die Mehrheit der Menschen ist ja für erneuerbare Energien, sind für Windräder, wird immer gerne ausgelassen bei den Umfragen, sogar in den Grafiken nimmt man das einfach raus. Und du hast das eben gerade gesagt, geopolitische Folgen. Also man kann ja, also China macht das ja massiv deswegen, dass sie unabhängig werden wollen von Energieimporten, für die ja Deutschland alleine jedes Jahr im Durchschnitt der letzten 10 Jahre ungefähr 80 Milliarden pro Jahr ausgegeben hat. China ja noch ein Vielfaches mehr für Energieimporte, Öl, Kohle, Gas. Also Kohle nicht viel, da haben sie selber genug von, aber Gas und Öl, das geht jetzt sogar schon ein bisschen runter. Auch die Kohleverstromung ist schon ein bisschen runtergegangen, aber China macht das ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern die machen das ja als industriepolitischen Wettbewerbsvorteile, wenn sie die günstigste Energie weltweit selber im eigenen Land produzieren, herstellen, damit dann auch ihre Güter produzieren. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die das machen. Und vielleicht 2. Frage hinterher, lieber Gunther. Man sagt ja immer, die Erneuerbaren machen den Strom teuer. Da kannst du vielleicht auch mal gerne einen Satz zu sagen, weil Robin hat es gerade gesagt, es ist der billigste Strom, macht den Strom billiger. Aber der Strompreis ist sehr stark angestiegen. Und da wird es denen auch gerne geframed, dass das die Erneuerbaren schuld sind. Viele wissen nicht, dass eigentlich der Gaspreis an den Strompreis gekoppelt ist und dass das einer der Gründe ist. Vielleicht kannst du da nochmal zu sagen, einmal geopolitische Gründe und Unabhängigkeit und wie eigentlich der Strompreis entsteht, den wir hier einkaufen müssen bei uns.
Die Art und Weise, wie China diese Industrie aufgebaut hat, also Solar, Wind, Batterien, auch Elektromobilität, das ist so gemacht worden, dass in China weitestgehend in der geschlossenen Wertschöpfungskette entstanden ist. Das heißt, es ist nicht nur das Endprodukt, was in China entsteht, sondern es sind auch alle Komponenten, die man dafür braucht.
Um es herzustellen.
Das ist Teil, um es herzustellen. Und das ist Teil der großen Initiative, auch im Mobilbereich oder Batteriebereich, eben auch mit dem Zugriff auf Rohstoffe wie Lithium und alles, was man so braucht. Man hat damit zum einen die Unabhängigkeit, wie du richtigerweise gesagt hast, aber man hat natürlich auch potenziell die Macht, Einfluss auszuüben auf die Länder und Regionen, die davon abhängig sind. Und das sind wir eben leider. Und wer die Presse verfolgt hat in den letzten Wochen im Zuge des Zollstreits auch mit den USA, hat China ja schon angekündigt, bestimmte seltene Erden, die brauchen wir für Batterien nicht, auch nicht für Solarmodule. Auch das ist im Übrigen eine falsche Aussage, die gerne gemacht wird. Also merken, in Batterien und in Solarmodulen sind keine seltenen Erden, aber in Elektromotoren und Generatoren für Windkrafträder und für Automobile. Und diese Dinge, die werden im Zweifel eben einfach mal restriktiert und dann kann man Zwang ausüben. Und das, ich will da jetzt keine Unterstellungen machen in Richtung China, aber mindestens ist der Hebel vorhanden. Und
haben sie auch gemacht. Sie haben ja auch das gemacht.
Sie haben das angekündigt und haben
bei Trump da offene Türen eingerannt und da hat er ganz viele Sachen zurückgenommen. Nur weil die das angekündigt haben zu machen, haben sie gesagt, oh shit, dann können wir ja gar keine Halbleiter produzieren und so.
Und jetzt reden wir viel über Verteidigung, sicher auch richtigerweise. Aber dort ist natürlich auch ein technologischer Wandel zu erkennen. Wir lernen alle, dass Drohnen wichtig sind und andere Dinge. Na, wo kommen denn die Komponenten her? Also wir haben uns da in eine fatale Abhängigkeit begeben, wo mir auch im Rückblick nicht klar wird, ist das einfach Unwissenheit gewesen auf politischer Ebene oder
Dummheit?
Steckt da noch irgendwie mehr dahinter? Also das habe ich mir selber noch nicht beantworten können, weil so kurzsichtig kann man eigentlich gar nicht sein. Also das vielleicht zu dem Punkt, umso mehr eine Motivation, dass wir uns das zurückholen. Aber wofür ich nicht plädiere, ist, dass man MeToo macht und sagt, wir machen jetzt einfach das Gleiche, was China macht, sondern Europa muss seine Chance nutzen im Zuge neuer Technologien. Und da passiert in der Photovoltaik eine Menge, da passiert auch im Batteriebereich eine Menge. Da ist nicht alles so dunkelschwarz, wie wir immer so glauben. Da gibt es also auch Grund zur Hoffnung. Es braucht aber, wie gesagt, den industriepolitischen Rahmen und dieser Net Zero Industry Act könnte es sein.
Ganz kurzer Einwurf, du machst gleich weiter. Dazu unbedingt den Kanal abonnieren. Wir haben nämlich ein tolles Interview gestern aufgenommen mit Alexander Kohlsmann vom KIT, der an organischen Solarzellen, zum Beispiel OPV, forscht. Nur mal so, also das sind da wahnsinnige Entwicklungen, die bei uns hier stattfinden. So, ja.
Ja, Europa, also Deutschland hat ja auch das weltgrößte Solarforschungsinstitut nach wie vor. Das Fraunhofer Institut für Solarenergiesysteme in Freiberg im Breisgau und die haben also einen Großteil der Innovationen entwickelt, die heute in China produziert werden.
Ja, und es gibt auch noch ganz viele Weltrekord-Solarzellen, die alle in Deutschland noch sind, ne? Also diese ganzen Forschungsinstitute, ISFH, Fraunhofer-Institut, also da sind ganz viele Weltrekorde noch bei uns.
Wir können es.
Wir können es sogar richtig gut, nicht nur ein bisschen, sondern richtig gut und das ist die Chance. Ja, also die mehr von dem Teuermachen des Strompreises durch die Erneuerbaren. Die Erneuerbaren selbst sind es definitiv nicht. Sie waren es mal, muss man ehrlicherweise sagen. Aber durch die Kostendegression ist das schon mindestens seit 10 Jahren nicht mehr der Fall. Und wer sich heute eine private Solaranlage kauft mit Batteriespeicher, da wird die nächsten 20, 30 Jahre aus dem Ding seinen Strom vielleicht für 12, 13 Cent holen bei einer kleinen Anlage. Wenn man das umrechnet auf den Verbrauch in das Elektroauto, nehmen wir mal irgendeinen kleineren und unterstellen wir mal, dass der Fahrer auch mal auf die Tube drückt, dann braucht das Ding vielleicht 20 Kilowattstunden mal 12 Cent. Also wir sind irgendwie mit 2,50 Euro auf 100 Kilometer sind wir alle dabei. Und ich kenne Leute, die machen das so. Selbst in Mieterstromprojekten werden die Autos konsequent nur vom eigenen Dach und der Batterie geladen und die lachen sich natürlich krank, wenn andere drüber jammern, dass der Benzinpreis irgendwo bei einem 1,80 Euro ist. Was allerdings eine Aussage ist oder ein Fakt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist der hinterherhinkende Netzausbau, der natürlich die Netzentgelte hat steigen lassen. Also warum sage ich hinterherhinkend? Weil auch hier der Erfolg der erneuerbaren Energien im Solarbereich, im Windbereich nicht einhergehen konnte, beziehungsweise der Netzausbau nicht einhergehen konnte mit den Anforderungen, die eigentlich alle mal skizziert waren. Das heißt, dort standen wir uns irgendwie selber auf den Schnürsenkel. Ich will jetzt den Netzbetreiber nicht unterstellen, dass sie zu langsam waren. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber Genehmigungsprozesse haben viel zu lange gedauert. Und wir haben vielleicht auch eine Sache nicht gut gemacht als Land, nämlich mal in eine Komplettsimulation, die es gegeben hat, die Thinktanks gemacht haben, wirklich auch mal zu nutzen, um unsere eigene Zukunft zu planen. Sondern wir haben viel zu lange auch zugelassen, dass Solarparks, Windparks in Regionen entstehen, wo niemand den Strom braucht und wo ein Netzknoten vielleicht auch ein Stück weit oder nicht der Netzknoten so weit entfernt ist, aber die Übertragungsleistung nicht da war. Deswegen spricht die Bundesnetzagentur ja auch seit mindestens einem Jahr von der sogenannten Netzdienlichkeit. Und das ist ein Punkt, wo ich glaube, den müssen wir uns stellen in Zukunft, um wirklich aus dem Dilemma rauszukommen, dass der hinterherhinkende Netzausbau, also auf gut Deutsch die Verteilung der billigen Energie, das ganze Ding wieder zu teuer macht, da müssen wir raus und müssen wirklich die Netzdienlichkeit mehr in den Vordergrund stellen. Aber nicht so, dass wir sie ausbremsen. Das kann nämlich auch passieren. Und das ist eine kleine Befürchtung, die ich habe. Und der andere Punkt, wo ich auch glaube, dass unser Land gegebenenfalls gerade energiepolitisch irrlichtert, ist, der wahnsinnige Fortschritt, den die Batterietechnologie hinlegt. Leider im Moment auch noch ein bisschen nach meinem Geschmack mit zu viel Ware, die aus China kommt. Aber ich hatte schon gesagt, auch in Europa gibt es durchaus spannende Unternehmen, die im Batteriebereich sich engagieren. Und sobald wir solche Themen lösen können, industriell wie die berühmte Feststoffbatterie, und das sind einige Unternehmen nicht mehr allzu weit entfernt davon, dann wird es noch einen viel, viel stärkeren Ausbau geben der Batteriespeicher. Und ja, wir brauchen sicher auch ein paar Gaskraftwerke, die auch mit Wasserstoff betreibbar sind, aber nicht 20 Gigawatt mit Großinvestitionen, die wiederum nur subventioniert funktionieren werden. Und die stehen dann einfach in der Landschaft rum und müssen 20 Jahre betrieben werden. Also es kann sein,
dass... Du sprichst die neuen Pläne unserer neuen Wirtschaftsminister, ja, Frau Reiche an. Ne?
Ja. Wenn dies geschieht, dann manifestieren wir ja eine Technologie im Markt, die wahrscheinlich in spätestens, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahren wiederum ad absurdum geführt wird, weil die Batterietechnologie so stark wird. Und auch andere Speichertechnologien, thermische Speicher gibt es mittlerweile. Mhm. Kraftblock, solche Unternehmen, ihr kennt die sicher alle, die sich dort engagieren, da wird noch eine Menge passieren. Im Wasserstoff geht es voran, bin da ja selber so ein bisschen aktiv, gerade bei einem spannenden Startup aus Hamburg. Auch dort, das bleibt ja nicht stehen. Und die politische Argumentation im Moment, die unterstellt so ein bisschen, das ist zumindest mein Empfinden, dass die Erneuerbaren das einfach gar nicht können. Es geht nicht weiter und das ist eben jetzt der Status quo und mit dem kann man den Ausbau nicht fortsetzen. Aber wir werden weiterhin diese Kostendegression sehen und dann braucht niemand mehr teuer eingekauftes Gas, weil Felix, du hattest gesagt, die 80 Milliarden, die Deutschland dafür ausgibt, das ist ja konsumtiv. Wir kaufen das ein von anderen Ländern und wir schicken das durch die Esse. Das ist weg. Wohingehend die neuen Schlüsseltechnologien, Solar, Wind, Batterie, Wasserstoff, Wertschöpfung erzeugen und idealerweise im eigenen Land. Das heißt, die bringen Jobs. Die Leute, die in den Jobs arbeiten, geben ihr Geld wieder in anderen Branchen aus. Also so funktioniert Wirtschaft. Und dass auch führende Volkswirte in Deutschland propagieren, dass wir mehr Gas brauchen, das schmeißt mich wirklich regelmäßig vom Stuhl. Also ich bin Physiker, kein Volkswirt, aber also so viel weiß ich auch darüber, wie man Wertschöpfung aufbaut. Und definitiv nicht so, indem man konsumtiv viel ausgibt und das durch die Esse jagt. Und in Russland, Saudi-Arabien und Kuwait freut sich der Lieferant. Das kann es nicht sein.
Jetzt muss ich auch noch. Ich habe auf einem Panel gesagt, wir brauchen doch die Freiheit und die Unabhängigkeit und nicht die Abhängigkeit. Dann hat mir jemand andere aus der Lobby dann schön gesagt, ja, also Freiheit und Unabhängigkeit ist für mich, wenn ich mir aussuchen kann, bei welchem Diktator ich mir den fossilen Brennstoffe kaufe. Ja, so hat halt jeder eine unterschiedliche Sichtweise.
Ja. Ich muss das Ganze nochmal einordnen hier volkswirtschaftlich, also ich bin ja Betriebswirt und jeder Euro, der hier im Land bleibt oder auch hier investiert wird und dann nochmal in private Investitionen danach sich zieht, der ist natürlich 10-mal oder 100-mal mehr wert als ein Euro, der nach Katar oder nach Saudi-Arabien geht. Das hat ja der Gunther gerade gesagt, deswegen auch wenn du Physiker bist, die Volkswirte würden dir dazu stimmen, dass das ein hohes Maß an Wertschöpfung hier im Land schaffen würde. Jetzt hast du gerade diese Diskussion aufgemacht mit der Kathi Reiche, dass, oder man sagt auch böse Zungen, Gas-Kathi Reiche, die dort tatsächlich versucht, nochmal so einen Realitätscheck zu machen oder sagt, wir machen jetzt einen Realitätscheck. Und ich hatte mit Tim Meyer ein Gespräch, der sagte, naja, Felix, die tun jetzt so, was machen wir, wenn wir jetzt nichts mehr machen würden? Also wenn wir jetzt als Politik nicht mehr gestaltend tätig sind, dann fährt das so, wie wenn es jetzt einfach so weiterläuft und wir machen gar nichts, ja, dann fährt das komplett gegen die Wand. So ist das halt. Also soll die Argumentation sein, Realitätscheck, Mensch, das fährt gegen die Wand. Wir müssen jetzt erstmal erneuerbare Energien zurückfahren. Wir müssen das Ganze mit den Speichern, das überlegen wir uns nochmal. Wir müssen erstmal Netze ausbauen. Das dauert ja irgendwie noch 15 Jahre oder 10 Jahre. Deswegen lass uns mal alles runterfahren. Er sagte, das ist so ein bisschen so, als wenn man jetzt das Internet hat und man merkt, man braucht eigentlich Glasfaser und hat aber nur Kupferkabel. Jetzt holen wir erst nochmal die die Faxgeräte zurück, ja, indem wir Gaskraftwerke oder Atomkraftwerke drüber diskutieren. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil unser ganzes Stromsystem eigentlich komplett veraltet ist und wir müssen das umstellen. Diese Energierevolution müssen wir irgendwie gemanagt bekommen. Und was würdest du jetzt mal einer Frau Reiche sagen? Womit soll sie sich denn beschäftigen? Oder was sollte sie denn mal im Nachhilfekurs machen, dass sie vielleicht von diesem Trichter runterkommen, was du gerade sagst, diese ganzen fortschrittlichen Gewinne, die wir da hätten, die sind ja nicht da, wenn wir jetzt einfach Gaskraftwerke bauen und so große zentralisierte Energiesysteme weiter betreiben und auch dann wissen, dass wir gegen China dann komplett abgehängt werden. Also was willst du den Leuten jetzt mal in der Politik sagen, was sie machen müssen und worauf sie sich einlassen müssen?
Also ich habe ja in meiner Meyer-Burger-Zeit durchaus viel im politischen Raum zu tun gehabt und habe auch Zwänge kennengelernt, in denen ein Politiker steckt. Deswegen, ich würde jetzt, auch wenn ich mit vielen Dingen nicht einverstanden bin, trotzdem nicht bösgläubig rangehen und sagen, Katharina Reiche macht da jetzt mutwillig irgendwie die Industrie kaputt. Also so weit gehe ich definitiv nicht, denn sie kommt aus der Branche, war bei Westenergie und versteht davon schon einiges. Also das wäre es mal meine Grundannahme. Ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, ich hatte es anfangs schon gesagt, aus unserer kleinen Nische, die vor 25 Jahren echt was für Freaks war, ist in eine Großindustrie geworden, die natürlich auch mittlerweile viel Verbandsarbeit betreibt und dort auch die Chancen der erneuerbaren Energien ganz klar kommuniziert werden. Was ich vielleicht zu dem Realitätscheck sagen würde, ist, ja, wir brauchen sicher regelmäßig mal eine Betrachtung des Status quo. Wo stehen wir? Wie geht eben der Netzausbau in Realität mit den Erneuerbaren mit? Und können wir dort Vollgas in allen Bereichen weitermachen? Da glaube ich schon auch, dass man da genau hingucken muss. Also ich habe zum Beispiel technisch ein Problem damit, dass wir nach wie vor über Ausschreibungen der Bundesnetzagentur große Solarparks ausschreiben und bauen, die alle die klassische Südausrichtung haben, weil es eben industrie- oder energiepolitisch nicht anders incentiviert wird. Jetzt gibt es im EEG, Erneuerbare Energiengesetz, Solarpaket 1, das ist im Übrigen im März 2024 entschieden worden, eine Fördermöglichkeit für Solaranlagen, die in Richtung Ost-West aufgebaut werden. Also Agri-Photovoltaik. Und solche Anlagen brauchen wir dringend, um die Einstrahlungskurve breiter zu machen, um die nicht so steil ansteigen zu lassen. Ich glaube, bei solchen
Dingen, damit nicht immer in den gleichen Stunden der ganze Strom auf einmal kommt, sondern dass sich es praktisch ein bisschen mehr über den Tag verteilt. Ja?
So. Genau so ist es. Also man hat technologisch die Möglichkeit, schon mal alleine ohne Speicher die Einstrahlungskurve solar breit zu machen. Dann ist im Sommer schon ab 6 Uhr morgens ordentlich Power da und bis abends 8 Uhr. Heute nicht der Fall, weil alles mehr oder weniger Richtung Süden gebaut wird. Also das sind Dinge, wo ich sagen würde, im Realitätscheck unbedingt beachten, gerne auch nachjustieren. Aber Antiwort in unserer Branche ist der sogenannte Attentismus. Das heißt, wenn der Gesetzgeber ankündigt, irgendetwas überprüfen zu wollen, na, da warten alle ab und gucken mal, was da vielleicht rauskommt und machen im Zweifel gar nichts. Und in einer Branche, die aufgrund der geopolitischen Situation beziehungsweise der Situation mit China, dass eben Solarmodule so extrem billig sind, dass man sich gegenseitig verdrängt, sowieso schon auf dem Zahnfleisch kriecht, kann das auch dazu führen, dass Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden. Und das ist etwas, was man der Politik klar machen muss, das darf um Gottes Willen nicht passieren. Wir entwickeln uns so dramatisch schnell in diesem Wirtschaftszweig erneuerbare Energien, dass einfach das altmodische Nachjustieren in der Gesetzeslage, die im Zweifel 2 Jahre braucht, das Solarpaket 1 hängt übrigens in Brüssel fest, wird von der EU-Kommission nicht freigegeben, das muss aufhören, weil also ein LNG-Terminal für 4 Milliarden Euro haben wir auch innerhalb weniger Wochen gebaut. Das heißt, es geht. Und die Prioritätensetzung, die muss klar sein. Und was ich mir auch wünsche bei dem Realitätscheck, ist, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unbedingt auch die Wirtschaft und die Wissenschaft hört, damit man in einer Vorausschau antizipiert, was wird denn passieren? Also der Unsinn der Technologieoffenheit. Also technologieoffen sind Ingenieure sowieso, sonst wären es keine Ingenieure. Aber wir können als Ingenieure heute schon sagen, was in 10 Jahren in die Energiewirtschaft Einzug halten wird. Das wissen wir, weil die Entwicklungszyklen teilweise so lang sind. Zu glauben, dass 2026 irgendwie der Weiße Ritter daherkommt mit einem Mini-Balkon-Atomkraftwerk, was uns alle Probleme löst, das ist völliger Unsinn. Und das ist ein großer Fehler, den die deutsche und die europäische Politik machen. Und ich glaube, dass das andere Länder, nicht nur China, auch Indien und auch anteilig die USA und andere Weltregionen besser machen, indem man antizipiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es die Technologie oder die. Und dann setzt man alles auf das oder mehr auf das eine Pferd, was schneller wahrscheinlich rennen wird, als auf das andere. Und ich glaube, da haben wir uns in Deutschland mit einer Überstrapazierung dieses Begriffs der Technologieoffenheit, was man übrigens nur von Nicht-Ingenieuren hört, dieses Wort, ist mir aufgefallen, haben wir uns keinen Gefallen getan. Also das sind so die Punkte, die ich sehe. Realitätscheck, ja, gerne, aber nicht mit dem Effekt, dass es Attentismus gibt, dass niemand mehr was macht und die Unternehmen kaputt gehen, sondern dass wirklich Kontinuität herrscht und wir einfach technisch das Richtige tun für die Zukunft dieses Landes.
Super. Und bevor Felix gleich jetzt die Abmoderation macht, weil das war schon ein schönes Schlusswort, möchte ich noch mal eine Sache kurz hinzufügen. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, das ist noch mal wichtig, das hinzuzufügen, nicht, dass es jemand falsch versteht. Wenn wir darüber natürlich jetzt geredet haben in dem Podcast, dass wir sagen, ja, leider in China und so weiter, dann hat es nichts damit zu tun, dass wir China doof finden oder das denen nicht gönnen und so weiter und so fort, sondern ganz im Gegenteil, wir finden das natürlich auch durchaus sehr, sehr interessant und spannend, wie die da vorgehen. Dann ist das einfach eher ein Ausdruck von, naja, das hätten wir halt auch machen können. Ne? Das heißt aber nicht, dass man deswegen die anderen doof findet oder anfeindet oder sonst irgendwas. Ja? Da darf ja jeder seine Meinung haben darüber, aber das haben wir damit dann nicht gemeint. Das möchte ich jetzt erstmal so sagen. Nicht, dass jetzt jemand irgendwie denkt, wir haben jetzt hier böse gegen Saudi-Arabien oder China oder Indien oder sonst was geredet. Nö, einfach so, man wünscht sich natürlich das auch im eigenen Land, aber man gönnt das auch den anderen. So ist es nicht. Das möchte ich jetzt trotzdem mal nochmal hinzufügen, weil da gibt es keine Anfeindungen, sondern man kann sich ja inspirieren lassen, wenn man sieht, wie das bei anderen läuft, dann, und man sieht, man hätte das auch so haben können, dann fragt man sich natürlich, hey, wieso nutzen wir das nicht auch? Also das ist die Sichtweise, das wollte ich nochmal ganz kurz einordnen.
So ist es, ne? Und ich finde das immer nur gigantisch, was sozusagen andere Länder wie jetzt zum Beispiel China dann für sich selbst geschaffen haben, indem sie selber so eine eigene Nachfrage auch erschaffen haben und dann damit dann so eine große Industrie aufgebaut haben, dass Batterien heute für unter 100 Euro pro Kilowattstunde schon im Container zur Verfügung stehen. Das ist ja irre billig und es geht weiter runter, wird billiger und billiger. Und du hast es ja gerade gesagt, diese Batterien, das wird ein riesiger Tsunami. Da können wir uns gar nicht vorstellen, wie viel wir das schon in 5 Jahren haben werden. Und dann brauchen wir vielleicht diese ganzen Gaskraftwerke nicht. Also ich würde gerne dich als Berater der Bundesregierung vorschlagen, lieber Gunther, und sag uns bitte Bescheid, wenn du wirklich anfängst, dein Buch zu schreiben oder du, wenn du es geschrieben hast. Ich finde das unglaublich spannend, was du hier erzählst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Liebe Leute, eure Fragen, euer Feedback gerne mal in die Kommentare. Ich weiß, der Gunther hat auch eine Solaranlage, vielleicht fährt Robin mal hin, guckt sich die mal an.
Ich habe nicht nur eine.
Du hast nicht nur eine, du hast sogar mehrere
auf deinen Häusern. Von März bis November Energie. Autark.
Und alle made in Germany. Also wenn okay. die nächste baue ich auch erst, wenn es wieder mindestens europäische Ware gibt. Ansonsten findet es
also
statt.
In ein paar Jahren dann.
Naja, so schnell wie es geht.
Genau. Und sagt uns auch mal gerne, ob ihr es gut finden würdet, wenn diese Schlüsseltechnologien auch in Europa wieder Einzug halten, beziehungsweise in Deutschland, ob ihr auch da eher Vorteile seht. Oder nur Nachteile. Ich danke euch fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören. Lasst gerne ein Abo da und folgt auch dem Gunther gerne bei LinkedIn. Auch auf anderen Plattformen bist du, glaube ich, nicht ganz so viel unterwegs, aber LinkedIn bist du ganz stark mit deinen Beiträgen unterwegs. Und uns könnt ihr natürlich auch überall folgen, bei RTL Plus, bei Apple Podcast, bei YouTube, egal wo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video bzw. hören uns beim nächsten Podcast Bier bei Alles mit Strom. Hat mich sehr gefreut. Energiewende jetzt. Danke, Gunther, dass du hier warst. Ciao, ciao und tschüss.
Danke, Gunther. Tschüss.
Danke euch beiden.